Weil genau was du eben gesagt hast, Reichtum ist nicht dein Kontostand. Reichtum ist auch nicht das Gehalt, was du jeden Monat bekommst, sondern Reichtum ist das, was du in dir fühlst, wenn du das tust, was du liebst. So, und es, du hast es mal irgendwann gesagt, Misha, so wenn jemand ein Straßenmusiker ist und der liebt das und jeden Tag geht er auf die Straße und die Leute werfen da ein paar Cents rein, ein paar Euros, das reicht dem, weil der das tut, was er liebt. Und für ihn ist das, wenn man ihn fragt, bist du reich, wird er wahrscheinlich sagen, ja. Und deswegen ist immer dieses, kann jeder reich werden, sage ich, ja, das ist was Inneres. Kann jeder Millionär werden? Nein, weil warum auch? Also ganz ehrlich, warum? Die meisten Leute wollen 1 Million auf dem Konto, nicht wegen der Million, sondern damit sie sich ein anderes Leben kaufen können, weil sie mit dem Leben heute nicht zufrieden sind.
Genau.
Wenn du denen aber sagst, ja, was ist aber, wenn ich dir jetzt, willst du die 1 Million oder willst du das perfekte Leben? Ja, nee, ich will das perfekte Leben. Ich will morgens aufwachen und sagen, geil, ich freue mich auf den Tag.
Meine Freunde, willkommen zurück bei The Chainless Life, deinem Podcast für ein freies, selbstbestimmtes Leben. Hier spricht dein Host Misha und gemeinsam tauchen wir heute wieder ein in eine Chainless Experts Episode. Und zwar darf ich heute zum zweiten Mal hier zu Gast heißen meine gute Freundin, Geschäftspartnerin und Ex-Kundin Susanne Kaiser. Susanne Kaiser war über 10 Jahre Vertriebsleiterin bei Statista und hat dort auch in der Entstehung des Unternehmens sehr stark mitgewirkt und ist dann aber nach dem Mentoring bei mir zu der Erkenntnis gekommen, dass sie doch irgendwie noch mehr hier im Leben möchte und hat dann auf Basis unserer Zusammenarbeit auch ihre eigene Vertriebsschule ins Leben gerufen, nämlich Ethical Closing. Und heute sprechen wir mit Susanne über das Thema Money Mindset, denn das ist ein Thema, welches ich schon immer mal mit jemandem behandeln wollte, der da wirklich tief drin sitzt. Und Susanne hat hier wirklich die perfekten Voraussetzungen, um über dieses Thema zu sprechen. Weil sie erstens mal nicht nur selbst ihr Money Mindset in den letzten Jahren sehr stark nach oben gefahren hat, sondern auch durch den Verkauf, durch ihre komplette Erfahrung im Vertrieb auch wirklich versteht, warum Money Mindset entsprechend auch sehr blockierend sein kann und dich sogar dazu bringen kann, obwohl du ein volles Bankkonto hast, dich nicht reich zu fühlen. Das heißt, in dieser Folge wirst du nochmal besser verstehen, warum Geld am Ende des Tages nichts anderes als Energie ist und warum es Leute gibt, die Geld förmlich anziehen und andere, die dem Geld das ganze Leben hinter nachrennen. Wir sprechen außerdem auch ein bisschen über die Coaching-Szene im Allgemeinen, ob es wirklich notwendig ist, teure Coachings zu kaufen, wenn man selber eins verkaufen will, und gehen auch nochmal über ein paar sehr spannende Prinzipien der Kommunikation ein, die für jede Person wichtig ist, die es sich zum Ziel gesetzt hat, selbst zu verkaufen oder Produkte, Dienstleistungen einer anderen Person zu verkaufen und sich nicht auf die billigen Techniken einlassen will, die man so kennt aus der Vertriebsszene. Die Folge wurde übrigens auch wieder live hier in Kopangan in meinem Studio aufgezeichnet. Das heißt, wenn du die sympathische Susanne auch noch sehen möchtest im Gespräch, kannst du das auf YouTube tun. Und jetzt wünsche ich viel Spaß, viele Learnings und gute Unterhaltung mit Susanne Kaiser. So, schön, dich wieder hier zu haben, Susanne.
Schön, wieder hier zu sein und diesmal mit einer funktionierenden Klimaanlage.
Ja, dieses Mal funktioniert die Klimaanlage. Dieses Mal funktionieren einige Sachen besser, würde ich sagen.
Ja.
Ein Jahr später.
Ja. Richtig
Workation
gut.
Workation gerade durch.
Mhm.
Vielleicht mal in deinen Worten, was ist eine Workation?
Ja, da trifft sich meistens ein Remote-Team irgendwo auf der Welt und arbeitet zusammen, verbringt aber auch ein paar schöne Tage und es ist eigentlich eher mehr ein Connection-Event, also sich zu verbinden, richtig kennenzulernen und dann aber auch die ein oder anderen Business-Themen zu besprechen.
Hattest du, bevor du bei Chainless Life angefangen hast, jemals sowas wie eine Workation? Gab es das schon?
Nee. Wollte auch keiner machen, weil ganz ehrlich, man hat seine Kollegen jeden Tag gesehen und man musste ich nicht noch mit denen so ein Hybrid aus Urlaub und Arbeit machen. Also mir hat es dann, ich war dann froh, wenn ich mal Urlaub hatte.
Ja.
Die nicht
Urlaub
zu sehen.
Von den Leuten.
Ja, ja, auch. Ja. Ja, deswegen. Aber hier, also das war halt echt grandios. Also dieses Jahr war, finde ich jedenfalls persönlich, die beste Vacation, die wir bisher hatten. Mhm. Wird jedes Mal besser.
Ja. Frauenpower auch.
Oh ja, 50-50, yay.
Yeah. Ja, das 50-50-Verhältnis geknackt, das war schon immer ein großer Wunsch von mir. Und das kriegen wir jetzt auch noch mit den Kunden hin, oder?
Ja. Ja, das würde ich mir wünschen. Also ich glaube, viele Frauen würde die Struktur, die wir im Mentoring haben und auch in den anderen Produkten, sehr dienen.
Ja, 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 vor allem auch Frauen, die eben auch was reißen wollen.
Ja,
ne? Die Bock haben auf Unabhängigkeit und ein bisschen Selbstgestaltung im Leben auch.
Oh, definitiv, ja. Ja. Was sie vom Leben wollen.
Ja. Bei dir ist ja bei Ethical Closing, um vielleicht jetzt mal hier anzufangen, ist es ja 50-50 ziemlich genau, hast du mir gesagt,
ja,
oder?
Ja, genau. Also ich wünschte mir, es wären noch mehr Frauen. Also es heißt aber nicht, liebe Männer, dass ihr nicht auch herzlich eingeladen seid. Aber es ist einfach, ich merke immer wieder, wie leicht Frauen das fällt, zu verkaufen, aber auch sich so neuen Dingen zu öffnen. Auch im Mentoring merken wir ganz häufig, dass Frauen halt echt krasse Ergebnisse abliefern. Und das liegt auch so ein bisschen, glaube ich, so an der Einstellung von vielen Frauen. Die sind halt so wie Staubsauger, was Informationen und Wissen betrifft. Und da ist nicht so viel Ego mit im Spiel.
Ja, nicht ganz so rigide, gell?
Ja, genau. Ja. Aber es macht auch Spaß, wenn Männer dabei sind, weil die hinterfragen auch manchmal viel und so. Und das finde ich halt auch wertvoll, denn immer für die ganze Gruppe, so dass halt beide Aspekte dabei sind. Also eigentlich ist 50-50 die perfekte, also das, was man anstreben sollte, weil man dann auch einfach geile Synergieeffekte auf beiden Seiten hat und voneinander lernen kann.
Ja, ja, das ist krass. Jetzt haben wir den letzten Podcast vor genau einem Jahr hier gemacht.
Ja.
Da hast du erst gerade angefangen.
Genau.
Und mittlerweile kann ich sagen, mit gutem Gewissen, dass es ein Riesenerfolg war, die
Idee,
die wir da hatten,
den
Menschen dieses Verkaufen auf einer ethischen Weise beizubringen.
Ja.
Was hattest du letztes Jahr an Kunden, weißt du das?
Es waren, ich glaube, es waren knapp 100 Kunden.
Knapp 100 Kunden, dieses Jahr wahrscheinlich nochmal doppelt so viel, je nachdem.
Ja.
Ja. Und das, obwohl wir eigentlich ja relativ slow angefangen haben. Deswegen will ich jetzt heute auch unbedingt nochmal mit dir sprechen, weil wir haben letztes Jahr sehr viel über so diese Idee gesprochen des ethischen Verkaufens und wie das auch bei mir immer ist, wenn ich eine Idee habe, eine Idee ist immer ein Ideal irgendwo auch geknüpft, so, oder? Wir haben so ein Ideal, so ein Verkauf kann immer nur dann entstehen, wenn beide Menschen oder zwei Parteien ein geiles Gefühl haben bei der Sache und entsprechend auch das Geld dann gerne bezahlt wird. Und wo ich zum Beispiel einfach einmal sagen muss, was ethisches Verkaufen für mich als Unternehmer bedeutet, für all die, die das vielleicht auch gar nicht glauben, dass das geht, aber es geht wirklich. Wir hatten letztes Jahr keine Stornos.
Ja, ich weiß. Das ist richtig krass.
Es gibt keine Stornos bei uns.
Ja.
Es gibt keine Leute, die irgendwie ihr Geld nicht mehr bezahlen wollen. So.
Ja.
Das gibt's nicht.
Ja, und das ist abgefahren. Und wer sich in der Branche nicht auskennt, man sagt, dass eine Stornoquote von 10% extrem gut ist. Und die meisten Unternehmen liegen deutlich, deutlich drüber. Die sind bei 20-30% so. Und es gilt immer noch als gut in der Branche. Und ich finde das halt krass, weil die Stornoquote ist übrigens die Verantwortung so ein bisschen vom Vertriebler. Also nicht nur so ein bisschen, sondern fast zu 100%. Und ich glaube, die andere Zahl, die auch für viele spannend ist, wir haben eine Closing-Rate jetzt in diesem Jahr vor allen Dingen von 100%. Und jetzt schreien vielleicht so die ein oder anderen Business-Coaches da draußen auf und sagen, oh, dann seid ihr zu billig und was weiß ich.
Ihr nehmt nur Bestellungen auf.
Ja, ja, ihr nehmt nur Bestellungen auf und so. Und ich muss dann immer lachen, weil dem nicht so ist. Gerade bei Chain is Life, also gerade beim Mentoring, sind wir super selektiv. Also wer mal mit uns gesprochen hat, weiß, das ist jetzt nicht, ich rufe da einmal an und dann komme ich ins Mentoring rein, sondern du redest 2-3 Mal mit den Personen mindestens und dann steht es immer noch nicht 100%ig im Raum, weil wir einfach sicher gehen wollen, dass die Person, die zu uns ins Mentoring geht, wirklich zu 100%ig passt, weil wir wirklich denen helfen möchten. Und wenn wir merken, da sind einfach Konditionen, die passen nicht, ne, es kann alles Mögliche sein, also das von der Einstellung her bis hin zu den Zielen, die sie haben, so oder die dann sagen, ja, ich will nach dem Mentoring stinkreich sein oder ich will einfach, ich will, dass mir endlich alles scheißegal ist oder so.
Ja, ja, ja.
Oder auch Menschen, die halt vielleicht eher erstmal Therapie oder so brauchen. All das sind bei uns Kriterien und wir schauen halt ganz genau hin und deswegen haben wir natürlich nicht von du rufst an bis zu closen, also bis Abschluss eine 100%ige Rate, sondern da sieht es dann natürlich ein bisschen anders aus, aber die Leute, die bei uns reinkommen und das sieht man auch bei uns in den Ergebnissen, also die sind durch die Bank weg begeistert.
Ja, ist krass. Also für mich ist es auch immer der Mut. Das haben wir ja auch immer wieder. So dieses Glauben die Leute wirklich an sich und damit auch an die Veränderung.
Ja.
Weil wenn du nicht an dich glaubst,
dann
geht nichts. Im Umkehrschluss kannst du natürlich nicht einfach alles erreichen, an was du glaubst. Das will ich auch nicht behaupten. Aber wenn du nicht an dich glaubst, dann erreichst du es auch nicht.
Nee.
Punkt.
Ja.
That's it.
Ja.
So einfach ist es. Was mich auch interessieren würde, weil ich habe ja auch, meine Schwester hat ja auch das Ethical Closing bei dir gemacht.
Ja.
Und closed jetzt auch ab und zu für andere Dienstleister. Und was sie mir erzählt hat, und das hat mich ein bisschen überrascht, weil wir das ja nicht so machen, das ist jetzt vielleicht auch, also ich frage dich jetzt einfach aus dem Nähkästchen, weil du ja auch gute Erfahrungen hast. Sie hat mir erzählt, dass sie, wenn sie jemanden close bei einem Auftraggeber, nur die Prozente der Raten kriegt statt den vollen Close.
Mhm.
Ist das branchenüblich?
Ist auch branchenüblich, ja.
Ja.
Und das ist total interessant, weil, also vielleicht einmal ganz kurz so grundsätzlich zur Ratenzahlung. Das liegt auch daran, weil bei den meisten Unternehmen, Coachings, Dienstleistungen, es ist einfach so, dass die eine hohe Stornorate haben im Nachhinein. Das heißt, die Leute fangen an, die Raten zu zahlen. Wir bieten ja auch Ratenzahlung an. So, wir haben da unterschiedliche Pakete, was wir machen. Manchmal ist es halt auch, dass es ein ganzes Jahr dauert, bis jemand dann halt eben die Raten abgezahlt hat. Und das Mentoring geht nur 10 Wochen so, ne? Und keiner sagt danach so, oh, ich zahle nicht mehr. Und das liegt einfach daran, weil wir genau das abliefern und darüber hinaus, was wir versprechen. Da draußen gibt es leider aber auch ein paar Produkte, die das vorne was versprechen, was sie hinten nicht halten können, wo dann dieses Fehlkaufgefühl kommt und dann die Leute nicht mehr die Raten gerne zahlen wollen oder sie dann auch nicht mehr zahlen. So. Und dann ist es natürlich so, dass wenn der Vertriebler von vornherein oder der Closer die kompletten Prozente, die Provision bekommen hat, dass der Vertriebler die dann zurückzahlen müsste. Und um das einfach zu umgehen, ist es so, dass dann ganz viele da draußen sich dazu entscheiden zu sagen, ach ja, dann machen wir das so, dass wir auch nur auf die Raten dann halt eben die Provision bekommen.
Ist aber schon nicht ganz. Also das würde ja eigentlich auch schon so ein bisschen dafür sprechen, dass das Produkt nicht gerade das Gelbe vom Ei ist. So, also.
Ja, aber es, also das Spannende daran ist, das zeigt eigentlich eher, wie schlecht das, jetzt dieses Wort Geldmindset.
Ja, guter Überleiter, ja.
Genau, das Geldmindset der Unternehmer ist. So, und davon gibt es leider da draußen sehr viele, die ein brutal schlechtes Geldmindset haben. Und ganz häufig ist das in meinen Augen, also bei Chain is Life ist es nicht so, also da haben wir dieses System nicht, weil du einfach weißt, du hast ein geiles Produkt, so, das weiß Chain is Life und deswegen zahlen sie den Vertrieblern, also den Closern hier jetzt auch komplett die Provision, auch wenn da eine Ratenzahlung kommt. Weil sie einfach, wir gehen davon aus, und ich mache das bei meinem ja genauso, ich gehöre ja auch zu Chain is Life, weil ich einfach davon ausgehe, ich weiß, dass ich abgeliefert habe und ich weiß, dass die Leute auch mehr als bereit sind, mir das auch als Gegenwert in Form von Geld wiedergeben möchten. So, und deswegen ist es halt so krass, wenn man mal überlegt, wenn wir gehen da mit so viel Vertrauen rein, dass wir da gar nicht dran zweifeln, dass uns das jemand nicht zahlen möchte. Und deswegen haben wir das Thema auch gar nicht bei uns, wenn man sagen möchte, im Feld. So, es kommt bei uns einfach nicht vor. Und klar hatten wir das mal, dass jemand gesagt hat, wow, ich bin jetzt gerade insolvent. Und selbst die sind von sich aus zu uns gekommen und haben gesagt, kann ich euch wenigstens 50 Euro geben? So, und dann haben wir gesagt, hey, klar, einfach um den Wertausgleich zu schaffen. So, und selbst das hat funktioniert, einfach weil die so dankbar waren, trotz dass sie in so einer misslichen Lage gelandet sind. So, da schützt ja auch kein Mentoring vor, dass du ein schlechtes Geldmindset hast und dein Geld halt dann auch vielleicht ein bisschen verballerst. Es hilft dir nur aus diesem Loch, in dem du gerade steckst, wieder rauszukommen. So, das ist das Mentoring. So, es hilft dir, wenn du mal wieder fällst, ne, dass du nicht eine Dissertation über Bodengerüche machst, das hat mal ein Professor gesagt, über Deutsche, sondern wieder aufstehst, weil du weißt, wie und weil du vor allen Dingen weißt, warum. So, und deswegen zahlt er weiter das Mentoring ab in so Ministückchen. Und das ist okay für uns, weil wir warten nicht darauf, wir halten, sind nicht gierig danach, wir warten einfach nicht. So, aber die meisten Business Coaches oder überhaupt, nicht nur Business Coaches, kann man gar nicht so genau sagen, da gibt es auch sehr viele gute, aber überhaupt viele, die da draußen arbeiten, auch Agenturen, B2B, B2C, das ist total egal, haben halt leider so ein Mangeldenken, wenn es ums Thema Geld geht, weil sie nicht verstehen, wie Geld funktioniert.
Genau, und das ist der Grund, warum wir heute auch sprechen, weil wir haben ja im letzten Podcast über das ethische Verkaufen gesprochen und das ist übrigens ein super geiles Gespräch auch gewesen, was sehr gut angekommen ist bei der Community. Für all die, die Susanne noch nicht kennen, ihre Story noch nicht kennen, wie sie auch zu Chain is Life gekommen ist, sehr empfehlenswertes Gespräch. Und was ich dort eben auch so ein bisschen mich erinnern kann, ist, dass es eben auch viele Fragen gab so zum Thema, sich ein Coaching leisten können, für ein Coaching sparen und im Allgemeinen so dieses Wort Money Mindset, was ich ja auch immer wieder höre.
Ja.
Und du hast es vorhin ja auch angesprochen, ich kann im Mentoring ja nur das weitergeben, was ich entsprechend auch für mich auf die harte Tour lernen musste.
Ja.
Und ich musste viele Sachen lernen, was Money Mindset betrifft, in Bezug auf wie stark halte ich am Geld fest, wie stark, dass ich zum Beispiel eher so verhandle, sehr stark verhandle und dann im Nachhinein vielleicht das Gefühl habe, dass Leute nicht mehr so motiviert sind, solche Sachen. Aber was mir noch nie schwer gefallen ist, ist halt wirklich auch Geld auszugeben.
Ja.
Ich habe schon sehr früh gelernt, wie das funktioniert, habe auch schon meine erste Putzfrau habe ich mit 20 angestellt. In dem Moment, wo ich wusste, ich verdiene mehr pro Stunde als eine Putzfrau, ich bezahlen muss, war das für mich so schon so offensichtlich. Und ich kenne aber Leute, die verdienen richtig gutes Geld und die leisten sich immer noch keine Putzfrau, leisten sich immer noch ganz viele Sachen nicht. Und deswegen, weil ich auch mit dir ja, würde ich jetzt mal sagen, immer sehr viel über dieses Thema spreche, habe ich einfach gedacht, das wäre super schön, mal von dir so Money Mindset mal ein bisschen genau erklärt zu kriegen. Weil es gibt ja auch ganz viele so Money Coaches da draußen, wo ich immer so das Gefühl kriege, es ist immer sehr schwer, wirklich zu verstehen, was die meinen, wenn man noch ganz am Anfang ist. Und ich glaube, du bist da jetzt auch durch deine Entwicklung so sehr gut dabei, das den Menschen auch näher zu bringen, wenn sie noch ganz am Anfang stehen. Deswegen vielleicht, um es mal so mit dieser Eröffnungsfrage zu starten, Susanne, was bedeutet in deinen Augen Money Mindset? Also was kann man sich darunter vorstellen?
Also ganz plump gesagt, es ist einfach dein Geldwissen, was du dir über die Jahre angeeignet hast. Also alles, was du über Geld weißt, auch was du über Geld glaubst zu wissen, wie es funktioniert, deine Beziehung zu Geld, das Verhalten, was daraus kommt, wie gerne du Geld ausgibst, wie gerne du Geld aber auch bekommst, alles. Also alles, was du über dieses Thema Geld denkst, das ist dein jetziges Geld-Mindset. Und das ist halt das, was mir jahrelang nicht klar war, das bestimmt auch dein Kontostand. Und ich hatte eine ganz schwierige Verbindung mit Geld, weil ich komme aus einem guten Haushalt, würde ich sagen. Also ich kann mich echt nicht beschweren. Uns fehlte es an gar nichts, sogar ganz traditionell. Mein Papa war arbeiten, meine Mama war Hausfrau. So, ich habe zwei Geschwister, also drei Kinder. Wir waren wirklich dreimal im Jahr segeln, also wir hatten ein Segelschiff und sind dann immer ein bisschen segeln gewesen in der Ostsee. War total tolle Kindheit und ich hatte nie das Gefühl, dass es wirklich uns an Geld fehlt. Aber ich habe sehr schnell den Preis gesehen, den mein Vater zahlt für das Geld, was er verdient. Und er hat sehr hart gearbeitet, dass wir ein gutes Leben hatten. Und das hat auch dazu geführt, dass er auf vieles verzichtet hat und ich auch gespürt habe, dass er nicht immer so glücklich ist. Und ich habe mir irgendwann geschworen, da war ich glaube ich 12 oder so, ich möchte niemals so arbeiten. Ich möchte nicht, dass mein Geld mein Leben bestimmt. Das war das allererste Mal und auch das einzige für viele weitere Jahre, was meine Geldglaubenssätze verändert hatte. Was dazu geführt hat, dass ich zum Beispiel eher mit Unternehmen am Anfang gearbeitet habe, als ich angefangen habe zu arbeiten, die eher so umweltbewusst waren und sie hatten tolle Ansätze und so. Und ich habe ja auch dual mit einem Unternehmen studiert und habe dann da angefangen zu arbeiten. Und ich habe ein Gehalt bekommen von 2.500 Euro brutto. Das sind so, waren so 1,6 netto. Meine Wohnung, meine allererste, hat irgendwie 800 Euro gekostet. Dann kamen noch die ganzen Nebenkosten. Also ich hatte eigentlich so 300, 400 Euro im Monat zum Leben und war dauernd im Minus. Und war auch schlecht bezahlt, viel zu viel gearbeitet. Und das hat sich so über die Jahre hingezogen. Dann bin ich raus aus dieser 5-, 6-, 7-Tage-Woche und viel zu viele Stunden. Und dann zu meinem ersten Bürojob, wo es dann Verkaufen am Telefon war und nicht mehr auf der Fläche. Und da hat sich das so weiter hingezogen. Es war immer schwer, Geld zu verdienen. Cooles Unternehmen gewesen. Aber es ist halt einfach so, und das war ja Vertrieb, und Vertrieb funktioniert leider an den meisten Unternehmen heutzutage auch immer noch so, du setzt dich einfach in das Büro des Besten, der kann irgendwie noch ein Mindset haben oder ein Verkaufsmindset aus den 90ern oder 2000ern und von denen lernst du dann. Und das hat sehr lange bei mir gedauert, dass ich richtig gutes Geld verdient habe, weil erstens habe ich mich von all den Vorgaben oder von denen, die am besten sind, getrennt, weil ich gesagt habe, okay, mir hilft das gar nicht, wie ihr verkauft, das ist nicht meine Art, das war auch nicht das, wo ich mich gut gefühlt habe und nachts nicht irgendwie mich schlecht gefühlt habe und Bauchschmerzen hatte, weil ich gedacht habe, das kann doch nicht verkaufen sein. Und da habe ich auch nicht gut verdient und es war super schwer. Jeder Cent, der reingekommen ist, das war so anstrengend. Und ich habe auch immer so am Geld festgehalten. Und dann kam 2016 so die erste Wendung, wo ich mein erstes Sales Coaching extern gekauft habe und plötzlich Geld viel leichter kam. Und dann habe ich mich im selben Jahr auch noch entschieden zu sagen, ich lasse Geld los. Und das war so mein größter Mindset-Shift. Ich habe einfach gesagt, komm, ich will einfach nur noch Spaß im Leben haben. Ich lasse Geld los. Ich will Spaß an meinem Job haben. Und plötzlich ist Geld auf mein Konto raufgesprungen, also wie so ein Fluss.
Aber das müssen wir jetzt vielleicht nochmal hier festhalten. Das klingt jetzt für den einen oder anderen überhaupt nicht verständlich.
Nee, gar nicht.
Warum klappt das nicht für alle? Also es gibt ja Leute, die haben Geld nie die Stufe des Festhaltens noch gar nicht durchgespielt und haben noch auch entsprechend nie losgelassen. Mhm. Die haben noch, also weißt du, vielleicht darum nochmal reinzugehen. So.
Also man muss verstehen, ja, Geld festhalten hieß bei mir eigentlich nur, dass ich nie Geld hatte und Geld für einfach nur Kram ausgegeben habe. Oh, mir geht's heute ganz schlecht, ja, ich gehe mal eben shoppen. lass mal ins Kino gehen, oh, lass mal essen gehen. Ich hatte gar kein Geld dafür. Ich habe das einfach ausgegeben und das selbst als Geld auf mein Konto kam, ist auch wieder von mir gegangen. Nur mal so, ne? Das Geld loslassen, naja, also ich habe es auch nicht richtig festgehalten. Ich war in jeglicher Hinsicht auf allen Ebenen schlecht. Weder es zu produzieren, ich konnte es nicht festhalten. Ich hatte nie eine große Sparsumme auf meinem Konto. Da waren alle irgendwie immer besser. Ich habe mir immer gedacht, so, wie können die Leute 5.000 Euro auf ihrem Konto haben? Das war für mich so eine Summe, das war für mich so wie eine Million. Und das Witzige ist, dass Geld loslassen heißt einfach nur, dass ich nicht mehr morgens aufwache und für Geld arbeite. Also Geld loslassen heißt, ich renne nicht mehr wie der Karotte so hinterher und denke nur, oh, das Geld, mein Umsatz, oh mein Gott, sondern nö, ich will einfach Spaß haben im Leben. Ich will Spaß haben und das Ergebnis von meinem Spaß soll Geld sein. Ich will Gutes tun und das von dem, was ich tue, das Ergebnis soll Geld sein. Und das hat sich geändert und das heißt loslassen. Das heißt nicht mehr sagen, der nächste Job, der dir das bessere Gehalt zahlt, weil ganz ehrlich, das motiviert dich auch nur ein paar Tage oder vielleicht ein paar Monate, vielleicht ein Jahr. Ja, wenn man einen Gehaltssprung macht, wie viele kündigen, gehen zum nächsten Arbeitgeber, kriegen da das Doppelte und denken sich so, ja, jetzt wird mein Leben geil. Und dann arbeiten sie da ein Jahr und dann sind sie in dem genau gleichen Mut wie in dem anderen Unternehmen. Ja. Und das ist nicht, weil sie nämlich einen Fehler gemacht haben. Sie haben das Unternehmen des Geldes wegen gewechselt und nicht etwas gemacht, was aus ihnen herauskommt, was ihnen Freude bereitet und Spaß macht. Und das ist Geld loslassen in dem Moment, wo du nicht mehr dem Geld hinterherrennst, weil das motiviert dich nur ganz kurz im Außen. Und das, was dich im Innen motiviert, ist was anderes.
Ich nehme jetzt mal die Stimme des Kritikers, des Zynikers ein hier, der sich das jetzt anhört und sagt so, ja, Susanne, du hast es einfach, oder? Einfach zu reden, aber funktioniert denn das für jeden? Also kann denn jeder Geld loslassen und arbeiten nur noch zum Spaß oder wie ich sage, zur Erfüllung? Und das ist, für mich ist es immer so, es muss nicht immer Spaß machen.
Ja, genau.
Ich habe auch Sachen, die machen mir jetzt nicht Spaß.
Ja.
Aber dadurch, dass ich den Wert hinter der Tätigkeit sehe und den Effekt, erfüllt es mich trotzdem.
Genau.
Es darf anstrengend sein, aber nicht mühsam. So versuche ich es immer den Leuten auch zu erklären.
Es ist die Frage, die du stellst, ist sehr gut, weil es ist ja auch die Frage, kann jeder reich werden? So, das ist ja auch, viele sagen, nein, nicht jeder kann reich werden. Und dann sage ich, doch. Und dann ist natürlich das Geschrei ganz groß, genau, bevor ihr jetzt alle hier wegklickt. Und du sagst, oh mein Gott, wie kann sie sowas sagen? Hättest du mich aber gefragt, kann jeder Millionär werden, würde ich sagen, nein. Reich ist keine feste Konstante. Also wenn ich sage, ich will reich werden, dann weißt du überhaupt nicht, was ich meine. Und wenn du sagst, ich will reich werden, dann weiß ich auch nicht, was du meinst. Weil genau, was du eben gesagt hast, Reichtum ist nicht dein Kontostand. Reichtum ist auch nicht das Gehalt, was du jeden Monat bekommst. Sondern Reichtum ist das, was du in dir fühlst, wenn du das tust, was du liebst. So, und du hast es mal irgendwann gesagt, Misha, so wenn jemand ein Straßenmusiker ist und der liebt das und jeden Tag geht er auf die Straße und die Leute werfen da ein paar Cents rein, ein paar Euros, das reicht dem, weil der das tut, was er liebt. Und für ihn ist das, wenn man ihn fragt, bist du reich, wird er wahrscheinlich sagen, ja. Und deswegen ist immer dieses, kann jeder reich werden, sage ich, ja, das ist was Inneres. Kann jeder Millionär werden? Nein, weil warum auch? Also ganz ehrlich, warum? Die meisten Leute wollen 1 Million auf dem Konto, nicht wegen der Million, sondern damit sie sich ein anderes Leben kaufen können, weil sie mit dem Leben heute nicht zufrieden sind.
Genau.
Wenn du denen aber sagst, ja, was ist aber, wenn ich dir jetzt, willst du die 1 Million oder willst du das perfekte Leben? Ja, nee, ich will das perfekte Leben. Ich will morgens aufwachen und sagen, geil, ich freue mich auf den Tag.
Ja, genau so ist es. Ja, und das ist ja auch dort, wo, ich habe ja auch schon mal so ein Video dazu gemacht. Ich bin auch im Money-Mindset-Game drin, aber ich glaube, dass du da einfach noch ein bisschen mehr Bezug hast, auch zu den Leuten. Was ich auf jeden Fall sagen kann, ist, dass wenn ich an meine Zeit denke, wo ich viele Sachen gemacht habe, die mich nicht erfüllt haben, fürs Geld, habe ich halt auch viel mehr ausgegeben, um sozusagen zu vergessen wieder. Also um mich sozusagen wieder besser zu fühlen.
Oh mein Gott,
also je schlechter du dich fühlst bei deiner Arbeit, desto mehr musst du auch wieder ausgeben oft, um dich wieder besser zu fühlen. Ja. Ich kenne wirklich auch Leute, die sind nicht gerade schlecht dabei finanziell. Also ich habe auch Kunden zum Teil im 1:1, die sogar finanziell um einiges besser sich aufgestellt sind, aber eben trotzdem zu mir kommen, weil sie merken so, shit, irgendwie bin ich jetzt finanziell frei, aber das alleine macht mich nicht emotional und mental frei und auch nicht glücklich. Oder das ist ja dann eher sogar das Gegenteil oft.
Ich finde, das ist ein geiles Stichwort, was du sagst, weil es gibt ja viele, bei vielen auch den Glaubenssatz, Geld verdirbt den Charakter. Und dann gibt es diesen Antiglaubenssatz, nein, das verstärkt den Charakter. Aber das Ding ist, es kann schon sein, dass es deinen Charakter verdirbt, denn wenn du nach Reichtum strebst und du erreichst es nicht, wenn dein einziger Fokus, also diese Karotte Reichtum Geld ist und du rennst da hinterher und du machst daran deinen Selbstwert fest und sagst, ich will unbedingt 10.000 Euro verdienen, wenn ich 30 bin und dann verdienst du nur 8.000 Euro und dann bist du super enttäuscht von dir, weil du hast die 10 nicht erreicht. Dann verdirbt es deinen Charakter, weil es dich innerlich vergiftet. Dann kann Geld auch wirklich schädlich sein. Aber grundsätzlich ist es halt das, was wir daraus machen. Also so, wenn wir unseren Selbstwert nicht an unseren Kontostand halt ranhängen, dann ist es wirklich, also dann kannst du eigentlich nur reich sein. Du musst es gar nicht werden, weil du es schon bist. Und viele verstehen auch nicht und denken so, ja, ich hätte so gerne x Summe auf meinem Konto. Aber wenn du dich nicht mal freust über das, was auf deinem Konto ist, so, das verstehen dann halt viele auch nicht, dann, ja, das ist dann halt auch so, dann ist man immer nur enttäuscht und immer, wenn man Geld sieht, ist man direkt enttäuscht. So, und wenn du mit Geld Enttäuschung verbindest, boah, das ist hart, so, das ist hart, weil dann ist es auch schwer, Geld zu verdienen.
Guter Punkt. Bei mir ist mit Geld auch, war lange Kampf. So, ich hab schon sehr früh eben auch Geld immer, also ich hatte immer schon Geld an mich gerissen irgendwie. Also ich war schon sehr gut, ich war schon mit meiner kleinen Schwester, haben wir immer irgendwelche Blumen gepflückt und haben die dann vor der Haustür verkauft. Geil. Also ich hatte wirklich schon sehr früh sehr viel Geld. Ich habe auch kleine Deals gemacht, so im Grauzonenbereich, also nichts Illegales, aber ich habe zum Beispiel, da wurde ich einmal auch was rausgeworfen bei Swisscom, habe ich so Prepay-Nummern gekauft, die richtig schön waren, so richtig schöne Nummern, so 7777 und habe die dann fürs 20, 50-fache auf eBay verkauft.
Ja.
Das ist dann irgendwann rausgekommen, dann hat der Chef gesagt, hey, wenn du jetzt nicht so gut verkaufen würdest, dann würde ich dich jetzt rauswerfen, aber ich gebe jetzt noch eine Chance. Ja. Und dann habe ich es trotzdem weitergemacht, aber über einen Kollegen.
Ja.
Ja, weil wenn du halt an der Quelle bist und da kommen einfach neue Nummern.
Ja.
Und so habe ich zum Beispiel schon immer Geld gemacht, aber ich habe eben immer so auch so dieses Thema gehabt, so um jeden Preis.
Ja.
So opportunistisch auch. Habe auch mit den falschen Leuten gearbeitet, schon sehr früh. Was jetzt im Nachhinein nicht schlimm war, weil das hat mich ja hier hingebracht, aber trotzdem musste ich auch so ein paar Sachen lernen, eben so, dass das Geld verdienen nicht ein Kampf sein muss. Und habe zum Beispiel auch schon, ich habe noch nie auch geklagt wegen Geld. So.
Ja,
ich wurde einmal, einmal hat jemand versucht, mich abzuzocken, der hat dann verloren so, weil ich auch losgelassen habe, wie du gesagt hast, so von der Wut, die in mir steckt.
Ja.
Weißt du, das ist ja auch so das Ding. Aber bei vielen Leuten ist es wirklich, wie du sagst, es ist so Enttäuschung oder auch so dieses, also ich kenne es auch aus meinem Mentoring, also in 10 Wochen kriege ich die Leute auch nicht zu einem perfekten Money-Mindset. Das geht in der Regel dann ein bisschen weiter. Und ich glaube, bei dir durch das Ethical Closing entsteht ja dann auch so ein Effekt, weil die Leute ja dann auch zum ersten Mal verkaufen hochpreisig.
Ja.
Was macht das eigentlich mit dir? Also weil du sagst ja auch immer, Geld ist Energie.
Ja.
Und ich finde, das ist ein spannender Definitionspunkt, weil für mich war Geld immer gespeicherter Wert oder auch irgendwo Vertrauen.
Genau.
So, vielleicht kannst du da nochmal so ein bisschen elaborieren, wie du das siehst.
Also das Ding ist ja, das Geld, vor allen Dingen das, was wir, die Euros, die wir haben, das ist ja Fiat-Währung. Und Fiat, ich glaube, es kommt aus dem Griechischen, das heißt einfach so erschaffen. Das ist an nichts gebunden, außer an dem Vertrauen, was wir in unser Geld haben. Und es wird ja gerade auch ganz wild gedruckt, also es kommt irgendwie aus allen Löchern. Und an der Hand der Inflation und wenn wir an der Kasse stehen, merken wir, oh fuck, mein Warenkorb hier, also mein Einkaufswagen wird immer kleiner, aber die Summe, die ich ausgebe, wird immer größer. So, und das Ding ist halt, Geld ist Energie. Also was viele immer nicht verstehen, manche schalten dann ab und denken sich, oh schon wieder Esoterik-Kram. Aber Geld ist ja an sich neutral. Wenn man Geld einfach nur betrachtet, das liegt auf dem Tisch, hat gar keine Bedeutung. So, aber in dem Moment, wo ich weiß, da liegen 5 Euro und jetzt kann ich mir davon irgendwie ein geiles Eis kaufen oder ein Getränk, so, ne, dann hat es plötzlich einen Wert. So, das heißt, wir wollen diese 5 Euro haben, damit wir uns was davon kaufen können. Und Geld ist halt das, was wir daraus machen. Das heißt auch energetisch. Die meisten Menschen lieben es, Geld zu bekommen, aber hassen es, Geld auszugeben. Also sie gehen sie gerne shoppen, um sich ein gutes Gefühl zu kaufen, aber wenn es darum geht, ihre Steuern zu zahlen zum Beispiel oder Abgaben zu zahlen oder Strafen zu zahlen oder zu spenden oder was auch immer, jemandem ein Gefallen zu tun oder auch in sich selbst zu investieren, bam, schon fühlt es sich nicht mehr gut an. Schon hat man Angst, so Angst, weil wir mit Geld dann dieses Gefühl von Angst verbinden und schon schwingt es negativ. So, und schon ist das Geld auf einem negativen Schwingung. Und das verstehen manche einfach nicht. Und es schwingt auf einer höheren Energie, wenn wir zum Beispiel damit Gutes tun. Wenn wir zum Beispiel wissen, so, wow, ich habe was richtig Geiles gekauft. Vielleicht der ein oder andere, der sich manchmal was gönnt, einen Gegenstand hat und den wirklich liebt. So, manche Leute haben das mit Autos oder, keine Ahnung, Uhren oder irgendwas anderem, was du so liebst. Und wenn du siehst, denkst du, ah, geil, ey. Und das ist eine hohe Energie. Aber auch gleichzeitig, wenn du zum Beispiel Wert schaffst, also du bist selbst jemand, der ein Coaching hat, du hast ein Produkt oder was auch immer, oder du bist Mitarbeiter in einem Unternehmen, da schaffst du ja Werte. Werte schaffen wird schafft. So, das checken viele dann auch erst das erste Mal. So, ach so, daher kommt der Begriff. Und in dem Moment, wo du Werte schaffst, gibt es einen Wertaustausch. Und auch da wieder kann das halt, wenn du was Gutes getan hast und du bekommst Geld, dann freust du dich über das Geld und dann ist das wieder in einer höheren Frequenz, weil du Wert geschaffen hast und du bekommst was dafür. Und vielleicht nochmal vorhin zu deiner Frage, was ist denn mit den ganzen, und ganz ehrlich, ich finde das System in Deutschland in vielen Bereichen auch echt nicht geil, so unser Gesundheitssystem. Die Menschen dort, also kann man mit der Schweiz nicht vergleichen, aber werden wirklich brutal schlecht bezahlt. Die Arbeitsbedingungen sind furchtbar und ganz häufig arbeiten sie da aufgrund ihrer eigenen Werte, weil sie helfen wollen. So, aber wenn du jeden Monat so Leben rettest, wirklich der Gesellschaft dienst, Kinder betreust und dann kriegst du so eine mickrige Summe an Geld.
Du spürst es.
Genau.
Du spürst es, selbst wenn die Leute es mit Wert machen. Ich meine, das ist ein sehr kontroverses Thema, aber was ich zum Beispiel so spannend fand, um es vielleicht jetzt im Podcast noch ein bisschen mehr Trigger zu kriegen, ich fand es so spannend, wie die ganzen Deutschen über Katar gehatet haben.
Oh,
also besonders in Deutschland war das so, wir boykottieren die ganze WM.
Ja,
das ist alles so schlimm, mit Sklavenarbeit aufgebaut worden. Und ich habe mich da wirklich auch zuerst mal so ein bisschen hinreißen lassen, weil ich das Gefühl hatte, krass, da habe ich auch so Videos gesehen und so. Und dann war ich zufälligerweise in der Zeit auch in Berlin danach. Und in Berlin war ich eine Woche und hey, irgendwie DHL hat gestreikt. Ich habe über eine Woche auf ein Paket gewartet, jeden Tag angerufen, ja, die streiken immer noch irgendwie niemand da. Und dann bin ich noch am Flughafen in Berlin fast nicht mehr aus Berlin rausgekommen, weil die auch gestreikt haben. Die Frau am Business-Schalter hat 45 Minuten lang einfach da gesessen und hat mich warten lassen, weil sie gar keinen Bock mehr hatte zu arbeiten. Wir streiken morgen so. Niemand war motiviert. Alle waren so richtig angepisst. Auch in der Lounge, alle waren angepisst. So, das Gefühl, so kollektives Angepisstsein, so, weißt du? Niemand ist irgendwie zufrieden. Und dann fliege ich von Berlin nach Katar. Und an diesem Flughafen einfach eine ganz andere, eben wie du gesagt hast, Vibration, eine ganz andere Energy. Diese armen indischen Mitarbeiter, die man so in Deutschland so bemitleidet, hey, das kannst du nicht faken. Die waren einfach gut drauf. Die waren happy, dass sie arbeiten können im Verhältnis zu dem, was die vorher hatten, verdienen die viel mehr, werden viel mehr wertgeschätzt. Ja. Natürlich kann ein Deutscher jetzt sagen, so ja, die sind immer noch arm. Aber das ist ja das Ding. Wie fühlst du dich am Ende des Tages bei dem, was du kriegst?
Genau.
Und siehst du auch die Wertschätzung? Also im Sinne von, das hat ja Christian und du, ich habe mir das ja auch beibringen müssen in meinem eigenen Unternehmen, so Mischa, wenn jemand nicht Wert schafft, so, und es nur, also wenn du das nicht siehst, dann geht es nicht.
Genau.
So, und ich so, oh ja, stimmt. Und ich glaube, das ist in Deutschland noch so eine, rein vom Gefühl her, so eine Konditionierung, so dieses Sozialistische, was sehr stark ist, so dieses, wir müssen alle Leute über den Berg bringen, auch wenn sie gar nicht wirklich was wertschaffen. Ja, und dann ist natürlich klar, dann ist es so eine Abwärtsspirale und deswegen läuft es, glaube ich, auch so ungeil gerade.
Genau, und es schaffen also alle Menschen, die im Gesundheitswesen arbeiten, die schaffen krassen Wert, die machen uns verdammt nochmal gesund, so, aber die kriegen dann so ein mickriges Gehalt und am Ende des Tages, die fühlen sich gar nicht wertgeschätzt und da kommt natürlich echt Missstimmung auf und dann kann ich schon verstehen, dass man sagt, so, wie kann das sein, dass jemand, der jemanden gesund pflegt, irgendwie 1200 Euro netto verdient und jemand, der im Vertrieb angestellt arbeitet, das ist so, wenn man sich die Gehaltstabellen anschaut, dann sitzt der Vertriebler da ganz oben, so, der Grund ist einfach, weil diese Person das Geld reinbringt. So, und da ist diese Wertschöpfung so ganz krass zu sehen. Und ich glaube auch, also ja, in Deutschland läuft vieles falsch, aber es gibt auch ein paar Sachen, die gut laufen. Und wenn man jetzt selbst, sich zum Beispiel selbstständig macht, ich kenne ein paar Heilpraktiker, die verdienen wirklich sehr, sehr gutes Geld, und ich kenne welche, die verdienen sehr schlechtes Geld. Und die, die sehr gutes Geld verdienen, die sind nicht nur extrem gut, sondern die nehmen auch den Preis, den sie wert sind. Weil sie wissen, wenn ich dieser Person jetzt hier helfe, dann verändere ich richtig was in deren Leben, denn Gesundheitszustand ändert sich. Und das ist auch das Kranke bei uns im System. Also ich habe keine Lösung, aber wenn man es mal genau sieht, viele Menschen kriegen kostenlose Hilfestellungen, also in der Gesundheit, und nehmen die nicht an. Physiotherapie, Ernährungsberatung, so die. Und die Leute setzen das einfach nicht um, weil es nichts kostet in ihren Augen, weil da kein Geld geflossen ist und damit auch kein Wert. Und das ist so ein blödes Gefühl für deinen Arzt oder auch für die Person, die die Physiotherapie macht, weil die Person liegt da einfach nur und denkt sich so, ja, jetzt massier mir mal meine Schmerzen weg. So, und die sind nicht bereit, selbst nochmal 10 Schritte zu gehen.
Ja.
Und das ist halt, es ist eine
Abwärtsspirale. Genau. Es ist ein Kompromiss.
Ja.
Du machst einen Kompromiss, ich mache einen Kompromiss, statt zu leveragen.
Ja.
Und ich meine, wir haben jetzt auch vor 7 Monaten oder so gab es mal so einen Nobelpreis, wo das ganze Thema Quantenphysik aufs nächste Level gehoben wurde, dass eigentlich sozusagen Materie doch im Bewusstsein entsteht und so. Und das macht eigentlich auch so viel Sinn jetzt viel mehr, weil wenn ich zum Beispiel bei einer Massage bin, ich zahle immer allen Masseuren das Doppelte, weil ich auch das Doppelte wiege, so, weißt du? Und merke einfach auch, je mehr ich sozusagen die Menschen sehe, indem ich ihnen wirklich auch mehr bezahle, 20% Trinkgeld, Leute einlassen, ist einfach so für mich so zum Standard geworden. Seither fühlt sich alles geiler an. Leute bezahlen mir mehr Geld, ich kriege Geschenke, so ohne dass ich irgendwas machen muss. Und das macht einfach Sinn, dass du bei einem Arzt oder bei einem Heilpraktiker bist, der selbst auch das nimmt, was er wirklich will, dass der dann natürlich automatisch auch mehr Attention, mehr Aufmerksamkeit auf dir hat.
Genau.
Und das spürst du. Du spürst auch eine Massage, die nicht, die einfach ihr Programm abfährt oder eine Person, die präsent ist.
Oh mein Gott,
Und wir alle haben einen Preis.
Ja.
Wir alle haben einen Preis. Und das muss jetzt nicht irgendwie auf Prostitution zurückführen, sondern wir haben einen Preis. Wann sind wir wirklich engaged?
Genau.
Und das muss man verstehen, oder?
Genau. Ich bin auch davon überzeugt, dass eigentlich in jedem Bereich kannst du sehr viel Geld verdienen, außer es gibt einen lieben Gruß hier an Andreas an der Stelle, unser Steuerberater, der sein Mandat jetzt endlich aufgegeben hat, der auch im Changes Life Mentoring war, Und der hat mir erzählt, das fand ich sehr interessant, dass Steuerberater, egal wie gut sie müssen sich halt an den vorgegebenen Sätzen halten. Das kann natürlich gut sein, weil dann, es entsteht nicht so eine Elite. Ich verstehe auch die Herangehensweise so, aber wenn jemand richtig, richtig gut ist in seinem Job und dann wird er average bezahlt. Wie soll da die Motivation wirklich so 100%ig stattfinden? So? Weil er kann sich ja nicht die geilsten Kunden suchen.
Das klingt nach Sozialismus.
Ja,
Kommunismus.
Es ist halt, ich war auch erstaunt, also das war mir auch bis dato nicht so 100%ig bewusst, dass dem da so ist. Ich meine, bei Ärzten ist es ja auch ganz viel. Ich meine, die können immer noch so ein bisschen hier und da was drehen. Aber so richtig, also es ist sehr, sehr, sehr interessant in Deutschland, wie mit dem Geld so auch umgegangen wird. Und weil wir so einen Schmerz haben, was das Thema Geld betrifft und auch so ein Stresslevel, also in den meisten, also es gibt so viele Familien oder Beziehungen, die wegen dem Thema Geld auch zu Bruch gehen, weil sie nicht verstehen, dass die Beziehung zum Geld genauso relevant ist wie die Beziehung zu dem Partner. Also du kannst es fast schon gleichsetzen. Ich sage auch manchmal, Geld ist Liebe oder Geld ist Energie. Und wenn man das mal für sich so ein bisschen verifiziert und mal überlegt, okay, mal angenommen, ich weiß, das ist ein komischer Gedankengang, aber mal angenommen, Geld wäre ein Mensch. So, wie gehst du gerade mit dem um? Und das einfachste Momentum ist, dass du mal dein Portemonnaie nimmst und erstmal guckst, liegt da eigentlich Geld drin? So, und wenn ja, wie liegt es da drin? Wie sieht das Portemonnaie aus? Ist das alt und schrottig oder achtest du darauf, dass du ein schönes, neues Portemonnaie hast? Hat dein Geld genug Platz? So, sind die Scheine eingeknickt? Oder wie sieht das aus? Ist es eingeklammert und eingeklemmt? Hast du ein Kleingeldfach? Wie auch immer. Also wie lebt dein Geld gerade in deinem Portemonnaie? Das sagt schon sehr viel über deine Beziehung zu Geld aus und auch, wie sehr du es schätzt. Und das Krasseste, was mir mal wirklich die Augen geöffnet hatte, war, als jemand zu mir gesagt hat, wenn du Geld nicht liebst und wenn du Geld nicht einfach akzeptierst in deinem Leben, so wie so ein Partner, und es einfach lässt, es darf alles sein, es darf gehen, es darf bleiben, es darf einfach alles. So, es ist aber jederzeit bei mir natürlich eingeladen und darf gerne mehr werden. Aber in dem Moment, wo ich es versuche festzuhalten, wie ein Partner oder
wie
eine
Partnerin, ich wollte gerade sagen, ja,
dann fängt, selbst wenn da ganz große Liebe am Anfang war, irgendwann so ein Gefühl von an. Und dann möchte Geld weg von dir, genau wie der Partner, der dann irgendwann merkt, das ist mir hier zu eng. Ich möchte fließen, ich möchte weg, ich möchte ausgegeben werden. Ich will, und das ist so das Geile, ich will ja Geld haben oder ich möchte Geld in meinem Leben haben, damit ich mir nicht nur Zeit kaufen kann, früher immer Gegenstände, heute am liebsten Zeit, so tolle neue Mitarbeiter, das ist für mich so, wow, okay, wieder jemand, wieder Wissen eingekauft, das macht mir Freude oder ein Erlebnis. Ich möchte mit Geld mir Freude und Spaß auch ermöglichen. Und wenn ich Geld ausgebe, dann möchte ich das Gefühl haben, so von mit vollen Händen. Das heißt, meine Gehälter zum Beispiel für meine Mitarbeiter, boah, das ist so, ich feiere das. Ich gucke mir die Gehälter an und denke mir, boah, die Person hat diesen Monat sogar fast das Doppelte verdient. Mhm. Und dann denke ich nicht, shit, ich muss das Doppelte zahlen, genau, sondern ich denke, oh, wie geil, ey, wie geil. Und ich freue mich. Und das ist so etwas, was, da fängt es wieder bei den Unternehmern an, die das gar nicht verstehen, weil sie denken, ja, jetzt muss ich meinem Mitarbeiter hier diese Summe zahlen und jetzt will er auch noch richtig frech 5% Gehaltserhöhung so. Und das ist so krass. Und dann denkst du dir, dann regt sich der Arbeitgeber darüber auf, dass er dir 5% zahlen muss und dabei ist die Inflation irgendwie bei 14%. Das heißt, es fängt es gar nicht auf. Oder das sind einfach so ganz, ganz viele Sachen. Und sobald da diese Gier im Feld ist bei Geld, auch als Unternehmer, wenn da das noch nicht, dass die Beziehung noch nicht sauber ist, du immer noch gierig nach der Liebe bist, immer noch gierig nach dem Geld bist, das ist leider ein Großteil der Vertriebler da draußen, der Verkäufer, dann wirst du immer ein Problem haben beim Verkaufen, dich selbst, aber auch beim Thema Geld.
Ja. Und selbst wenn du das Geld an dich reißt, willst du es nicht fühlen, oder?
Das lässt dich nicht gut schlafen.
Ja, und das ist eben, um es wirklich nochmal abzuschließen, auch in Deutschland, ich will jetzt nicht irgendwie hier sagen, dass es in Katar alles gut läuft. Nee. Ich war einfach nur überrascht, weil ich auch sehr viele Freunde habe, die dort an der WM waren. Ja. Und die haben gesagt, es war die bestorganisierteste WM, die sie je gesehen haben, also sauber organisiert, alles krass. Und für mich ist immer so die Frage, warum zeigt man mit dem Finger auf andere? Also warum hat man überhaupt das Bedürfnis, jemand anderen schlecht zu reden? Mhm. So, da muss ja schon irgendwo eine Unzufriedenheit im System sein. Ja. Und das ist auch wieder energetisch.
Oh ja.
Und ich glaube wirklich, dass wir da einfach ein Mindset-Problem haben in der Gesellschaft oft, weil jetzt hast du sehr viel über dieses Thema an sich reißen und nicht loslassen. Aber es geht ja auch darum, dass ich habe das Gefühl, in Deutschland ist es fast cool, gewisse Leute wollen gar nicht reich werden. Die wollen auch nicht hören, dass es geht.
Ja, ja.
Also die halten richtig fest. Nimm mir das nicht weg.
Genau.
So, das war so immer und es wird immer so sein. Weißt du, dieses ich will gar nicht dieses Reich, weil das sind alles Arschlöcher, das sind alles böse Leute.
Ja.
Und das verstehe ich natürlich dann auch, dass du dann gar nicht erst dich gut fühlst. Das ist ja auch ein krasser Grund, oder?
Also in Deutschland ist sehr viel Geld Scham. Das verstehen auch viele gar nicht. Also das ist in der Schweiz nicht so. Da ist eher da ist eher Scham, wenn du da ein schlechtes Auto fährst. So, das musst du dann eher mal erklären. Und in den USA ist es ganz krass so, die Leute, die flexen halt wirklich mit ihrem Geld. So. Und das ist halt für die ganz normal, die reden über ihre Gehälter, die reden über das, was sie verdienen. Und deswegen in Deutschland verstehen viele Reichtum einfach auch nicht richtig, weil sie das immer mit einer Summe verbinden. Und was du gerade gesagt hast, dieses, ja, das sind ja alles schlechte Menschen, die viel Geld haben, weil sie nicht verstehen, was sie A für sich tun können. Weil ganz ehrlich, wenn du dir jemanden leisten kannst, der dir deine Räume säubert, vielleicht sogar für dich kocht oder irgendwelche Sachen abnimmt, die dir keinen Spaß machen. Ich hasse zum Beispiel Wäsche waschen. So. Das hasse ich. Ich liebe es zu kochen, das mache ich schon ganz gerne mal, aber ich gehe auch gerne essen. Aber ich möchte nicht diesen Gedanken haben, nee, ich gehe heute nicht essen, weil das kann ich mir nicht leisten. Weil ich spare ja Zeit und das ist Zeit zum Beispiel, die du mit deiner Familie haben kannst. Ich hätte damals, ich habe meinem Papa gesagt, so, als ich kleiner war, Papa, warum bist du immer so schlecht gelaunt? Ich wünschte mir mal, du wärst zu Hause und würdest dich, also wärst mehr hier für uns und auch entspannter. Und das konnte er nicht sein, weil er war derjenige, er war der Ernährer der Familie. Auf seinen Schultern hat alles gelastet so. Und das hat ihn auch unter Druck gesetzt und das ist ja auch selbstverständlich. Also wem geht das nicht so? Und das ist halt ein harter Preis, den man zahlt dann.
Ja.
So. Und für diejenigen, die sagen, ja, ich will nicht reich werden, weil ich nicht zu den Leuten gehören möchte. Reich werden ist wirklich nicht dein Kontostand.
Psst, ganz kurz nur in eigener Sache. Hat dir diese Folge bis hierher gut gefallen? Dann bewerte jetzt den Shaneless Life Podcast in deiner App mit einer 5-Sterne-Bewertung und abonniere uns, damit du ganz bestimmt keine Folge mehr verpassen wirst. Weiter geht's.
So, du kannst ja auch spenden, weil du hast, wenn du Geld hast, hast du auch ein bisschen Macht. Du kannst es für geile Zwecke spenden. Sachen, sagen, die du gut findest. Du kannst Sachen unternehmen. Ja. Und vielleicht auch mal interessant, also wenn du dich mal fragst, ja, was brauche ich denn jetzt, um reich zu sein? Und ich sage immer, es sind so drei Bereiche. Der erste ist immer, also du brauchst eine Fähigkeit halt, die wirklich gefragt ist. Und überhaupt eine Fähigkeit zu finden, die heute noch gefragt ist, dank künstlicher Intelligenz wird das auch ein bisschen kleinerer. Aber was immer gefragt sein wird, sind Skills, die in dir sind. So, die haben wir nicht gelernt in der Schule. Das heißt, du musst dich erstmal selber kennen. Das verwechseln die meisten immer. Die denken immer so, ja, ich gehe da und dahin, ich studiere dies und das und jenes und dann werde ich schon immer irgendwas. Nein, also du brauchst Fähigkeiten, die darüber hinausgehen, über ein Studium oder das, was wir in der Schule lernen. Also dich wirklich zu kennen, zu wissen, was du tust, deine Werte zu kennen. Das ist ja das, was wir auch mit The Chain is Life machen, damit du überhaupt mal eine Vision aufbauen kannst, was du wirklich im Leben willst und auch wo dein Fähigkeitsbereich sind. Wie viele heutzutage haben den Job, weil ihre Eltern, Freunde oder wer auch immer gesagt hat, das ist eine gute Idee, mach das. Und nicht, weil es ihrem Fähigkeitsbereich entspricht. So. Und dann sitzen irgendwelche super hochintelligenten Leute in Berufen beispielsweise, die überhaupt nicht ihrer sind. Die werden dann Arzt oder Anwalt und finden das mega zum Kotzen. Dabei wären die vielleicht viel besser aufgehoben in ganz anderen Bereichen, wo man auch intelligente Leute benutzen kann.
Ja, ja, ja. Das ist ein sehr guter Punkt, den du ansprichst. Ich habe das erst so richtig verstanden und gelernt, als ich in Amerika angefangen habe, in Restaurants zu gehen. So als gebrainwashed Schweizer und auch Deutscher, was so, ja, Trinkgeld vielleicht mal so fünf Liber, so, fünf Euro, ja. Das ist schon groß, ja. Das ist schon großes Trinkgeld. Aber dann hatte ich ja auch meine Ex-Freundin, die war auch Kellnerin und die hat mich immer wieder darauf ermahnt, so, Misha, du gibst jetzt 20% hier. Ja. So, das war guter Service. Und irgendwann habe ich realisiert, ah ja, stimmt, so, im Sinne von, du kriegst so viel mehr in Amerika, ja. Und es ist ja auch wieder diese Selbstverantwortung, die mitgeht bei den Kellnerinnen, die verdienen fast nichts fix,
genau.
Und sind sozusagen in Anführungszeichen gezwungen, aber sie ist nicht gezwungen, sondern sie sind incentiviert, wirklich, ja, sich Mühe zu geben, um entsprechend auch mehr zu kriegen. Und was ich hier jedem nochmal ins Gewissen reden kann, der sich da so ein bisschen vielleicht unsicher fühlt oder uns immer noch nicht glaubt, es ist eigentlich so wie mit, zum Beispiel mit der Putzfrau. So. Wenn du selbst einen Job machst, den du hast, dann kannst du dir auch gar nicht vorstellen, dass es wirklich Putzfrauen gibt, die ihren Job gerne machen. Weil du es selbst ja auch nicht machst. Das heißt, du tauschst gerade deine Zeit gegen Geld und denkst dann so, ja, der Mischa holt sich eine Putzfrau, ist ja voll arrogant, der hat einfach zu viel Geld. Aber das Ding ist, die May, die hier zum Beispiel arbeitet, nicht nur, dass wir der doppelt so viel bezahlen, wie normalerweise in Thailand üblich ist, sie liebt ihren Job. Ich sehe jeden Morgen, du siehst sie auch, die putzt, die ist richtig in ihrem Flow. Ja. Es gibt Leute, die kochen gerne, es gibt Leute, die machen diese Sachen wirklich gerne. Ja. Und wenn du deinen Job richtig gerne machst, dann holst du dir auch Leute, die ihren Job gerne machen.
Ja.
Es ist fast schon deine Verpflichtung, Menschen anzustellen, die etwas nicht nur besser können als du, sondern entsprechend eben auch lieber machen.
Oh,
weil sonst nimmst du ihnen ihr Excitement weg.
Ja.
Das heißt, überleg doch mal, wie das läuft. Das heißt, wenn wir alle in diesem wie du sagen würdest, in der Füllefrequenz, in der FM-Frequenz, oder nicht in der Angstfrequenz, in der Mangelfrequenz, dann hätten wir, glaube ich, auch alle viel mehr, also das ist ja die Idee des Kapitalismus irgendwo auch, die man jetzt auch wieder kritisieren kann. Und da gibt es auch immer wieder so seine Korruption, aber die gibt es ja auch im Sozialismus. Deswegen.
Ja, und ich finde das schön, was du gerade gesagt hast. Also übrigens, da wir ja auch hier gerade leben dürfen mit der May, ist es halt echt spannend, wenn andere Thais herkommt, dann gibt sie richtig an. Also die ist stolz, das ist wirklich, auch sie telefoniert jeden Tag mit ihrer Mama und dann zeigt sie das dann auch immer alles. Und also es ist einfach. Und ich finde es immer schön, deswegen ist es auch geil, ins Ausland zu gehen, weil man dann auch mal andere Aspekte hat, auch was das Thema Reichtum betrifft, weil hier die Thais fühlen sich nicht arm und die haben wirklich kein Geld. Aber vielleicht, wenn du jetzt noch mal ganz kurz darauf zurück, also was du brauchst, ist eine Fähigkeit, die aus dir herauskommt, dein Spektrum, Stärkenspektrum entspricht, kombiniert auch am besten noch mit deinen Werten, dafür steht ja auch Chain is Life.
Mentoring.
Genau, dafür steht Chain is Life, wenn du das jetzt noch nicht kennst und nicht weißt und weder weißt du, wer du wirklich bist, noch warum du tust, was du tust und schon gar nicht, was deine Werte sind, dann ist immer ein bisschen schwierig. Und daraus brauchst du dann auch im Anschluss den Skill Selbstmanagement und dann, und da schließt sich der Kreis, warum ich auch hier bin, weil das Selbstmanagement-Thema, das ist ja so ein bisschen Christian, wenn du einfach das Gefühl hast, dir fliegt alles immer um die Ohren, du gerade Männer, ich kenne das ganz häufig, immer meine alten Beziehungen, dann wurden irgendwelche Versprechen gemacht, ja, ich bringe die Lampe an und dann ein Jahr später war da immer noch die Baulampe irgendwie.
Nicht sexy,
absoluter Beziehungskiller, deswegen sind wir auch nicht mehr zusammen. Aber auch bei anderen Sachen und mir, für mich auch, ich war Vertrieblerin so und ich habe mehr Feuer gelöscht, als dass ich so, ich hatte auch viel zu tun, das Telefon klingelt, zack, okay, was ist wichtig und so, man hat andere Prioritäten und deswegen Selbstmanagement, das macht einen, schafft auch Vertrauen, einmal in dich selbst und dann aber natürlich auch ganz, ganz wichtig, Vertrauen, dass andere dir vertrauen, weil sie merken, du kannst das Wort, was du denen gibst, auch halten. Und wenn du das weißt, wenn du weißt, wer du bist und so weiter, deine Fähigkeiten kennst, Selbstmanagement, so die Grundlagen drauf hast, dann musst du das verkaufen können. Und viele denken, verkaufen ist, ich renne einfach zu einer Misha und schreibe ihr eine E-Mail und sage, hallo Misha, ich würde gerne bei dir arbeiten, weil ich liebe das bei dir und du bist ganz toll und das ist super. Und dann liest du das und denkst dir so, why? Was machst du hier und warum? Und das ist so lustig, weil sie nicht verstehen, was Verkaufen ist, weil sie nicht wissen in dem Moment, dass sie sich verkaufen. Viele Menschen, die Kommunikationsschwierigkeiten haben, so, das löst sich im Mentoring schon ein bisschen besser auf, weil du dich besser kennenlernst und je mehr du dich akzeptierst, desto leichter ist es auch andere zu akzeptieren und schon ist es manchmal anders, Gespräche zu führen. Und trotzdem hängen sie danach manchmal noch da und denken, es fällt mir immer noch schwer, irgendwie gerade Introvertierte so den Mund aufzumachen und dann denken die sich wahrscheinlich jetzt, wenn du introvertiert bist, ja Susanne, ich höre doch schon, du bist so eine Labertasche, so, du hast doch, Misha auch, ihr habt doch gar kein Problem, ihr seid so extrovertiert. Ja, stimmt, wir haben es viel mehr geübt, mit anderen zu reden, aber nur weil jemand extrovertiert ist, heißt ja nicht, dass der besser kommunizieren kann. Es ist etwas, was wir lernen müssen. Wir haben zwar alle Worte gelernt, wir haben die Sprache gelernt, aber Kommunikation haben wir nicht gelernt. Und Kommunikation ist wirklich so etwas, wo ich immer denke, es ist so einfach. Und Verkaufen ist ein Teilgebiet der Kommunikation. Und wenn man Verkaufen nochmal einmal runterbrechen würde, dann kann man einfach sagen, dass es zu 80% aus Zuhören besteht und daran scheitern die Extrovertierten meistens und die Introvertierten denken dann in ihrem Kopf 1000 Sachen und hören gar nicht mehr zu, das ist auch nicht Zuhören. Und auf das Gesagte reagieren, antworten und die richtigen Fragen stellen. Und das sind Prinzipien.
Ja, und die kann man lernen.
Die kann man lernen, weil wenn du mich fragst, so ja, brauche ich eine Verkaufsausbildung? Nein. Sorry, wenn du Techniken lernen willst, also wenn du, um Techniken zu lernen, kannst du ChatGPT aufmachen und sagen, schreib mir ein Verkaufsskript, schreib mir einen Text, womit ich E-Mail-Marketing machen kann. So brauchst du alles nicht, du brauchst sowas alles nicht. Man denkt immer so, ja, jetzt brauche ich doch, es gibt da draußen so gute Bücher, aber die Bücher, was die nicht tun, ist, dass sie dir die Prinzipien beibringen, der Kommunikation. Sie bringen dir Techniken bei und wenn du dir eine Technik vorstellst und dich jetzt fragst, ja, was ist denn an der Technik so schlimm? Menschen sind, wir sind hochintelligent, man unterschätzt uns oft.
Ja.
Und wenn du eine Technik anwendest, dann ist es so, als würde dein System kurz stocken, wie bei einem Motor und dann wieder weiterlaufen. Und dieses Mini-Stocken, das hat dein Gegenüber gemerkt. Das heißt, wenn jetzt jemand, weil wir ja gerade auch bei dem Thema waren, du sagst deinen Preis so, und egal, ob du beim Arbeitgeber sitzt und sagst, ich möchte gerne im Jahr 120.000 Euro verdienen oder du möchtest dein Produkt verkaufen und sagst, das kostet 10.000 Euro, ist es total egal. Und dann sagt dein Gegenüber, das ist mir zu teuer. So, dann hast du vielleicht ganz fleißig dir TikTok angeschaut, Instagram, YouTube, so Einwandbehandlung, was sage ich, wenn jemand zu teuer ist. Und dann hast du irgendwie so drei Sätze auswendig gelernt, kriegst schon jetzt langsam Schweißausbruch, ja, genau. Es wird heiß unter den Achseln und dann kommt dieser Satz, im Vergleich zu was? Und dein Gegenüber, muss man sagen, ist häufig nicht doof, ja, die haben diesen Satz schon bestimmt 100-mal gehört, vor allen Dingen, wenn die sich schon öfter Produkte gekauft haben, Mentorings oder wenn man schon im Coaching-Markt ein bisschen unterwegs ist auf der Seite, aber auch Arbeitgeber haben das schon gehört, so. Und wenn du mit so einem billigen Satz kommst, dann lehnt sich die andere Person zurück und denkt sich, ey, ciao, Vertrauen gebrochen, Deal zerstört. Mhm. Und das verstehen viele nicht. Und deswegen, die lernen dann immer noch mehr Technik, noch mehr Technik, noch mehr Techniken, weil sie denken, oh, wenn ich die Technik erst beherrsche, dann kann ich verkaufen. Nein, was du nicht beherrschst, das bist du selbst. Du beherrschst dich selbst nicht. Die meisten Vertriebler rasten in Gesprächen aus. Übrigens eine ganz krasse Zahl. Das hat mich auch ein bisschen erstaunt. Das ist eine Studie in den USA. Die haben 700.000 Verkaufsgespräche ausgewertet und herausgefunden, dass 74% der die waren unterschiedlich lange im Vertrieb, schlecht waren in ihrem Beruf. Schlecht. Ich rede nicht von Mittelmaß, sondern schlecht.
Also wie wurde das definiert, schlecht?
Also das waren wirklich die haben es übersetzt mit they suck at their job. So, das kann man gar nicht so richtig in Deutsch sagen, aber und das spürst du, weil in dem Moment, vielleicht war das bei dir am Anfang auch schon, wo du das Wort Verkaufen gehört hast und du hast bis hierhin zugehört. Aber die meisten Leute sind so bei dem Thema Verkaufen so, weil sie direkt an diese Verkäufer denken. Weil sie direkt das Gefühl haben, jemand guckt ihnen in die Augen und sieht in denen nur einen Geldsack und nicht einen Menschen. Weil sie einfach selbst schon mal über den Tisch gezogen worden sind. Und das, der Grund ist, weil diese 74% dieser Vertriebler, die so schlecht sind, keine Ahnung haben, wer sie wirklich sind, nicht wissen, wie sie in Stresssituationen reagieren, absolut ein schlechtes Netzwerk haben und auch kein Mensch, der sie spiegelt und ihnen mal wirklich sagt, so hör mal zu, das war gar nicht klug von dir. Und was aber denen auffällt, ist halt das gute Geld-Mindset. So, die sind so gierig, dass sie verkaufen wollen, weil warum gehst du in den Vertrieb? Du siehst halt Gehaltstabelle, Vertrieb steht ganz oben, alles klar. Und jeder, der in den Vertrieb geht, denkt so ein bisschen so, na, ob ich jetzt hier meine Seele auch mit an den Teufel verkaufe. Es ist zwar ein gutes Produkt, man redet sich das dann ein.
Genau.
Aber am Ende des Tages, wenn es dann um den Verkauf geht, da sitzt eine Person, die kann das eigentlich nicht gebrauchen. Du weißt das eigentlich, aber du überredest sie zum Kauf. So, weil du unbedingt das Geld haben willst. Weil vielleicht bis jetzt du bei 0 Euro stehst.
Mhm.
Und da entsteht unethischer Verkauf wieder. Und da schließt sich wieder der Kreis. Und das Gleiche ist auch, wenn du dich halt verkaufst, wenn du jetzt im Unternehmen bist und sagst, es ist mein Traumjob, aber ich möchte halt auch den entsprechenden Wert bekommen, den ich ihr auch abliefern werde. Mhm. Weil wenn die dich scheiße bezahlen, du verdienst nur die Hälfte, du kriegst so 50% von dem, was du erhofft hast, ja, glaub mal ja nicht, dass du dann 100% gibst. Du gibst vielleicht das erste Jahr 100%, weil du unbedingt in die Firma wolltest, aber spätestens, wenn deine extrinsische Motivation einfach so wenig reinkommt, dass du dann irgendwann sagst, so intrinsisch wird der plötzlich auch immer kleiner und ja, dann arbeitest du auch plötzlich nur noch 50%. Und das ist halt so etwas, was viele, viele nicht verstehen.
Ja, es ist spannend. Es ist fast schon so ein bisschen wie alte Schule, neue Schule, weil ich kann mich erinnern, ich habe einmal so ein Vertriebscoaching gemacht, weil es mich interessiert hat, so Telefonvertrieb, bevor ich selbst kurz im Vertrieb, also meine eigenen Produkte verkauft habe. Und da hat der Vertriebsleiter gesagt, nur mit Skript verkaufen. Also wie würdest du das jetzt einschätzen? Braucht jeder ein Skript? Weil so wie ich das verstehe, braucht man ein Skript, sobald man irgendwie eben so eine riesen Sales-Agentur hat und man muss einen gewissen Standard setzen. Also das heißt, wenn man jetzt irgendwie wirklich auf Zahlen und auf Massen closen will, dann braucht man vielleicht irgendwann auch ein Skript, weil es ja dann systematisiert wird. Aber das ist ja dann auch wieder, geht ja auch wieder weg von dem eigentlichen Gedanken, mit dem Mensch eine wirkliche Beziehung aufzubauen und wirklich zu gucken, so, hey, mit wem spreche ich da?
Genau.
Also ist ein Zielkonflikt, oder?
Mhm. Ja, fühlt sich erst so an und ich bin pro Skript, aber wenn es deins ist. Und das verstehen viele auch nicht. Also ich kann jedem hier gerne mein Sales-Skript quasi zusenden und du kannst es einmal durchlesen, du kannst dir von ChatGPT ja auch dein Skript schreiben lassen und denken so, ja, passt und dann lese ich das jetzt einfach hier mal vor. Erstens, jeder Mensch merkt, wenn du dir was vorliest, weil deine Augen wandern ganz komisch, vor allen Dingen, wenn man im Zoom-Call gegenüber sitzt. Zweitens ist es so, dass deine Stimme sich verändert, wenn du vorliest und was noch viel, viel krasser ist, wenn du ein Skript benutzt, was nicht deine Worte sind, dann klingst du unnatürlich. Wenn da jetzt sowas steht, so wie, keine Ahnung, irgendein Satz, passt dir das so? Ja, nur diese passt dir das so, drei Worte, hat keine Bedeutung wieder, aber das ist nicht in deinem natürlichen Wortschatz und dann sagst du das, passt dir das so? Und dann merkt die andere Person, irgendwas passt da nicht. Aber sagt zwar dann ja, weil wir es gewohnt sind, ja zu sagen, weil wir alles so schöne Ja-Sager sind, aber irgendwie war schon dann der erste Vertrauensbruch drin. Und ich glaube, wir brauchen nicht wirklich Skripte, sondern was wir brauchen ist erstens, dass du verstehst, was du da tust, warum du dieses Skript hast und warum du das so machen sollst. Weil wenn man mich ärgern will, dann sagt man mir einfach, dass ich was zu tun habe und erklärt mir nicht, warum. Also das ist so etwas, da merke ich richtig, wie meine Alarmglockentrigger alle angeschaltet werden und mein Hirn einfach nur noch auf Kampf ausgerichtet ist. Und so diesen Frust haben aber viele Vertriebler, weil wenn die in ein Unternehmen gehen, kriegen die ein Skript, weil genau was du gesagt hast, das ist richtig, dass man sich an die Rahmenbedingungen hält. Aber in dem Moment, man kann sich das vorstellen wie ein Fluss, dein Skript sollte nur der Rahmen vom Fluss sein, aber der darf niemals einen Damm bilden. Das sind plötzlich, und diese kleinen Dämme sind diese Sätze, wie passt es so, weil das gar nicht in deinem Wortschatz ist. Und deswegen ist es so wichtig, dass du deinen eigenen Stil entwickelst und dein eigenes Skript hast. Und deinen eigenen Stil heißt, Und das vergessen dann halt auch viele. Warum klingt es bei den meisten so unnatürlich und komisch, wenn die irgendwie als Vertriebler arbeiten? So, die haben so eine salesy Stimme, die klingt schon so, die machen die Telefonhörer und du denkst direkt so, oh Gott, ey, das ist ein Vertriebler. Du weißt das. Ja. Würdest du den auf der Straße treffen, wüsstest du das nicht. Aber die haben Tonalität, Wording, alles ist so auf.
Ja,
und das schleimig. Ist ein Upturner. Ja, ist ein Upturner. Und denen geht's nur darum, was zu verkaufen. Und wenn du dich davon trennst, dich trennst vom Umsatz und sagst, ich will hin zum Kunden, dann ist schon mal erstens jedem geholfen. Und wenn du sagst, okay, Susanne, was ist denn das eine Prinzip, was ich für jedes Verkaufsgespräch in einem Date, in meinem, ich weiß nicht, ich bin jetzt beim neuen Arbeitgeber als Vertriebler so, eine Sache, ein Prinzip, wenn ich nur eine Sache mitgeben würde, wenn du dann nächstes Mal sitzt und dein Gehalt verhandeln wirst, dann sag nicht, ich will, ich will, ich will, ich kann, ich kann, ich kann, das interessiert niemanden, ja, sondern erkläre, was du willst und was die andere Person davon hat. Jeder Mensch fragt sich, wenn er was hört, auch du hörst dir gerade zu und du fragst dich ja, was habe ich davon? Und kann sein, dass du hier 50% gar nicht hörst, weil du nichts davon hast und das sofort wieder in deinem Hirnmülleimer gelandet ist. Aber es kann sein, dass hier ein Teil bei dir hängen bleibt, weil du sagst, wow, davon habe ich richtig was. Geil. Okay, das interessiert mich, mehr davon. So, weil du was davon hast. Wir hören uns diesen Podcast an, weil wir hier jedes Mal rausgehen und denken, cool, ich habe was Neues dazugelernt. Deswegen hören wir uns den immer wieder an. So, deswegen ist The Chain is Life ein geiler Podcast. Aber wenn du jetzt bei deinem Arbeitgeber sitzt, dann sagst du, ja, ich will 10% mehr Gehalt. Warum? Ja, weil ich es verdient habe. Nee. Hast du nicht? Ja, du bist dreimal zu spät gekommen letzte Woche. Du hast es nicht verdient. So, und was machst du dann? Und du kannst ganz anders an die Themen rangehen, wenn du die Verkaufsprinzipien verstehst, wenn du immer genau einmal vorher überlegst. Und das ist nicht manipulativ, wenn du halt einfach weißt, hey, wenn die mir den Wert bezahlen, den ich hier abliefere, und wenn die mir sogar noch ein bisschen mehr bezahlen, dann liefere ich auch noch mehr ab.
Genau.
Dann liebe ich es auch noch mehr zu geben. Natürlich renne ich eine extra Meile. Aber mir ein scheiß Gehalt zu zahlen und zu sagen, hey, kannst du noch mal eine Stunde länger bleiben? Auf gar keinen Fall. Und dann regen sich die Arbeitgeber von heutzutage auf, dass Gen Z, die halt sich sowas nicht mehr gefallen lässt, wenn die denen sagen, ja, kannst du mal eine Stunde länger bleiben? Und die sagen, auf gar keinen Fall, zahlst du mir doch gar nicht. Und dann regen sie sich über diese Generation auf. Und dann muss ich immer so lachen und ich denke immer so, geil, hätte ich mich das auch mal getraut, weil ich hätte gesagt, ja, okay, Chef. So, weil ich meinen Wert nicht kannte. Die kennen ihren Wert schon, aber die ecken damit die ganze Zeit an, weil die nicht wissen, wie man richtig kommuniziert. Die wissen nicht, wie man kommuniziert. Und wir Älteren, so Mitte 30, Ende 30, auch darüber hinaus, ich bin nicht alt, auch wir dürfen nochmal lernen, unseren Wert A zu erkennen und B uns dann auch entsprechend unseres Wertes zu verkaufen.
Ja.
So, und das ist Übungssache. Und deswegen gibt es solche Ausbildungen wie bei mir, weil wir üben das. Du übst deinen Wert, du übst deinen Ausdruck. Und ich finde es halt krass, dass manche Leute in eine Verhandlung gehen, in ein Verkaufsgespräch oder was auch immer und das nicht einmal vorher geübt haben. Mit einem Menschen, der Experte ist und denen sagen kann so, ja, mach das beim nächsten Mal, achte da und da und da drauf. So, und deswegen ist es halt, finde ich immer so fahrlässig, wenn du diesen Skill verkaufen einfach noch nie gelernt hast. Und wenn du jetzt sagst, so, ja, ich will aber jetzt hier keine Ausbildung machen, ja, dann hol dir gerne ein Technikbuch. Also egal welches da draußen, die sind schon gut. Damit machst du schon nichts verkehrt. Aber diese Techniken, das ist so, du hast das auch mal so schön gesagt, Misha, du kannst halt Trainingsbücher lesen, noch und nöcher, davon wächst der Muskel nicht. Du musst schon ins Gym gehen.
Ja.
So, und wenn du kein Gym hast, sondern sagst so, ey, ich will das jetzt nicht irgendwie direkt am echten Menschen probieren, der vielleicht was kaufen möchte oder der vielleicht mich einstellen möchte, vielleicht übe ich das erstmal in einer Gruppe mit Gleichgesinnten, mit Menschen, die Bock haben. Und deswegen ist ja sowohl das Mentoring so aufgebaut, dass du die Möglichkeit hast, dich kennenzulernen, im Kollektiv in der Gruppe zu wachsen. Und das Gleiche ist ja auch bei mir in der Ausbildung.
Ja, ihr macht ja so Trainings.
Immer. Ja, und die machen untereinander. Also zum Teil, wir haben manche, also ich sage immer, wenn du 5 Übungscalls die Woche hast, dann ist das schon ziemlich gut. Und wir haben auch manchmal Leute, die machen 20, 30 Übungscalls. Wow. Ja, und das ist aber auch krass. Einer von denen zum Beispiel, der war davor schon lange, lange im Vertrieb, also 12 Jahre, der hat Fenster und Türen verkauft. Und das war so einer, wo ich gedacht habe, voll geil, weil er halt gesagt hat so, ey, ich möchte einfach, ich mag meinen Job so, ist jetzt nicht schlimm, ich verdiene auch ganz gutes Geld, aber ich arbeite viel zu viel, viel zu viel. Also er hat 50, 60 Stunden gearbeitet Und dann ist das Geld doch nicht mehr so viel. Das war das eine. Und das andere war, er möchte einfach auch mal für seine Familie da sein. So. Und deswegen sage ich immer, Verkauf ist eigentlich perfekt, um das beides zu vereinigen. Weil wenn du den Skill richtig gut kannst, vor allen Dingen online verkaufen, dann kann dich auch keine KI ersetzen. Weil am Ende des Tages möchten die Menschen ja auch noch mal mit einem Menschen reden.
Genau. So. Das merke ich immer wieder.
Ja.
Ja. Also ich bin schon oft in den Laden reingelaufen mit einer Idee, was ich wollte.
Ja.
Und direkt wieder rausgelaufen, weil die Person einfach nicht keinen Bock hatte zu verkaufen.
Ja.
Und ich bin aber auch schon in Läden reingelaufen, komplett planlos und ja. habe 500, 600 Euro ausgegeben, einfach ja. weil die Person richtig, richtig am Start war.
Ja.
Und das passt auch noch hier auch noch.
Ja. Oh, okay. Ja, genau.
Ja, das und dann, geil.
Genau, und das macht ja auch Spaß, weil wir lieben es ja zu kaufen, aber wir mögen es nicht, dass uns jemand etwas verkauft. Und da ist genau dieser kleine Teufelskreis und das kann man auflösen. Und was so geil ist jetzt bei dem jetzt beispielsweise, der hat direkt im Anschluss einen Job bekommen, der wird wahrscheinlich, also so mit dem, was alles aussieht, das habe ich mir jetzt auch ganz genau angeschaut. Er arbeitet jetzt für eine Wahnsinns-Koryphäe am NLP-Markt. Ich verrate jetzt hier nicht den Namen, aber es ist halt jemand, der sehr, sehr groß ist und der wird da sehr wahrscheinlich sein Gehalt, was er die letzten Jahre verdient hat, verzehnfachen. Und das ist heftig. Das ist nicht selbstverständlich. Mhm. Das ist nicht selbstverständlich. Also ganz klar, weil ich sage immer, wenn du jetzt zu mir kommst, ich habe vorher bisher 0 Euro verdient. Ja, klar, verdienst du dann nicht 15, 20.000 Euro sofort nach meiner Ausbildung. Nein, aber ich lege mit dir den Grundstein, weil was ich dir beibringe, ist, was ich möchte, dass du bei mir in der Ausbildung nicht nur diesen Skill verkaufen lernst, sondern in Kombination mit Geld verstehst, wie die beiden aufeinander wirken, dass du nicht anfängst, einfach zu verkaufen, weil dein Konto leer wird, sondern immer bei dir bleibst und nach deinen Werten und Prinzipien verkaufst. Das ist das eine, aber das andere ist auch, du lernst bei mir, wie denkt ein Mensch, der 10.000 Euro plus verdient? Wie denkt und fühlt ein Mensch? Weil damals, als ich meine 2.000 Euro nicht mal 1.600 verdient hatte und oft im Minus war, so denke ich heute nicht mehr. Meine Glaubenssätze sind ganz andere. Ganz andere als die mit dem, wo ich das damals verdient hatte. Und auch als ich 10.000 Euro verdient hatte, das allererste Mal. Auch so denke ich heute nicht mehr. Und so wachsen wir. Die Menschen, die eine Million, zwei, 10, 20, 30, 100 Millionen, Billionen verdienen, die denken ganz anders.
Ja.
So, und es sind unsere Gedanken, und deswegen war das so schön, dass du das vorhin auch nochmal gesagt hast, das, was uns nachher dazu bringt, also unseren Kontostand zu formen. Und das ist abgefahren. Und das, deswegen bin ich davon auch überzeugt, dass es so ziemlich in jeder Branche geht.
Ja, Gedanken sind auch Energie.
Oh ja.
Und wie wir uns fühlen, das ziehen wir an, oder? Mhm. Das ist so das Gesetz, wie ich es für mich
ja.
immer wieder mehr spüre. Und
ja.
Vielleicht noch als kleine Anekdote, weil es ja auch genau zu dem passt, was du gesagt hast mit dem Thema Wert.
Mhm.
So, warum haben gewisse Leute jetzt mal neben der Tatsache, dass sie nicht wissen, wie sie sich verkaufen, das Gefühl, sie können nicht mehr verlangen? Ja, weil sie vielleicht auch wirklich bisher noch ihren eigenen Selbstwert nie erkannt haben
ja.
und auch nicht in sich investieren wollen.
Oh ja.
Weil die Anekdote, die ich jetzt bringe, ist mit dir, oder? Ich habe ja Anfang dieses Jahres bin ich auf dich zugekommen, nachdem du letztes Jahr so viel in dich investiert hast, so viele Coachings gemacht hast, auch nochmal auch das Business von uns bereichert hast, dass auch Christian und mir nochmal gezeigt hast, was möglich ist. Und dann bin ich auf dich zugekommen und habe gesagt, hey, Susanne, hast du Bock, ins Unternehmen, in die Führungsetage einzusteigen? Und da hast nicht mal du hast nicht mal fragen müssen, du hast es angezogen.
Ja.
Und das ist dieses Magnetische, oder dieses Money-Mindset, wenn du halt wirklich anfängst, in dich zu investieren. Und ich weiß jetzt nicht, wie du zu dieser Frage stehst, aber ich habe es mir trotzdem noch aufgeschrieben, weil ich fest daran glaube, dass es so ist, weil es in meinem Leben so war. Aber vielleicht hast du da auch andere Erfahrungen. Muss man zwingend ein teures Coaching gekauft haben, um selbst irgendwann eins verkaufen zu können? Also ist es grundsätzlich, muss das so sein oder gibt es auch Leute, die da drumherum kommen irgendwie?
Es gibt Menschen, die drumherum kommen, die verkaufen dann aber Produkte, die und auch eine Art und Weise, wo sie nachts nicht gut schlafen können. Also das sind diese Vertriebler, wo man denkt, weil sie aber es auch nicht besser wissen. So, weil sie glauben, dass dem Geld hinterherlaufen, dass das richtig Ware ist. Und wenn du, ich glaube aber, dass es dir sehr dient, mal in sich zu investieren, weil ich merke immer, wenn ich in mich investiere, was danach passiert, weil das ist dieses Geld ausgeben. Also wenn man überlegt, dass Geld ja Energien sind und die wollen fließen und du packst dein Geld irgendwo rein, investierst es in irgendein bestimmtes Produkt, Coaching, Ausbildung. Also ich liebe die USA, die sind uns meistens so gefühlt 100 Schritte voraus. Manchmal sind sie auch bisschen übers Ziel hinaus, aber auch in Europa, in Deutschland, in der Schweiz zum Beispiel gibt es auch ganz, ganz tolle Coaches, Ausbildungen, wie auch immer. Und wenn du darin investierst, dann kommt aus diesem Coaching natürlich nicht direkt das Geld wieder zurückgeflossen. Aber das, was dann in deinem Leben passiert. Und das ist vielleicht, das hatte ich, glaube ich, auch im ersten Podcast erzählt, dass die Summe, die ich investiert hatte in das Mentoring, das war an 2019 1:1, da gab es das noch ein bisschen günstiger. Und hatte ich Glück, muss man sagen. Also freue ich mich total drüber, war ich zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Und da war das halt so, dass ich genau die Summe, die ich investiert hatte, als Bonus einfach so wiederbekommen habe. Ich musste vorher immer kämpfen für mein Geld, immer. Ich musste immer jede Gehaltsverhandlung, das war ein blöder, dummer Kampf und es hat mich so genervt. Ich habe verhandelt, ich habe es immer bekommen, aber es war nie so, dass es mal von denen so kam, für die Arbeit, die ich da geleistet habe. Und das war richtig krass, die kamen zu mir und meinten so, hey, wir wollten mal Danke sagen. Und ich hatte da in meinem Kopf der Freak direkt so, die haben rausbekommen, dass ich das Mentoring gemacht habe. Wie haben die das rausbekommen? Ich habe das niemandem erzählt. Mhm. Woher wollen die wissen, wie viel ich ausgegeben habe? Mhm. Und das war so abgefahren und ich habe dann so vorsichtig rangetastet und die hatten es nicht gecheckt. Ich habe das Mentoring gemacht, das war, glaube ich, September, Oktober. Und das ist ja immer so, der Arbeitgeber bewertet dich immer nur die letzten 2, 3, 4 Monate irgendwie. Und die haben diesen Shift gemerkt bei mir. Ich war viel entspannter, viel besser drauf. Und meine so, hey, du, die Entwicklung in diesem Jahr, die war so krass und wollten einfach mal Danke sagen und so. Du bist so eine Bereicherung. Und ich sag's da so, ich weiß, danke, aber wieso kommt das jetzt einfach so? Und es war erstmal kurz der Moment, wo ich dachte, oh, das kann ich gar nicht annehmen. Und dann war ich aber so, stopp, nein, das ist auch Geld annehmen, das können auch ganz viele nicht, so ein Geschenk annehmen, so zu sagen, wow, danke schön, das freut mich sehr, dass ihr das gesehen habt.
Ja.
Nicht bescheiden sein in dem Moment, die falsche Bescheidenheit an den Tag legen und so, das wäre doch nicht nötig gewesen, sondern ich habe da gesessen und dann kam wirklich aus meinem Mund, schön, dass ihr das wahrgenommen habt, danke, dass ihr mir diesen Bonus zahlen wollt.
Ja.
Punkt.
That's it.
Und das ist eigentlich alles. Und ich glaube, wenn du jetzt diesen Podcast hier gehört hast und dich jetzt fragst, okay, was sind so Action Steps, dann schreib doch einfach mal für dich runter, so wie gut kennst du dich schon selbst, so wie gut kennst du deine Werte, ist das, was ich tue, auch erfüllt mich das, renne ich gerade irgendwie noch ein bisschen dem Geld hinterher, wie leicht fällt mir Kommunikation, so woran merke ich gerade, wir haben ja auch, wir haben doch noch das Ikigai, oder? Mhm. Ja, das kannst du bestimmt nochmal runterladen. Vielleicht können wir das hier unter dem Podcast nochmal verlinken, dass du dir einfach mal so deine Welt nochmal anschaust, weil darin spiegelt sich überall auch deine Geldblockaden so ein bisschen wieder. Und ich verstehe immer den Punkt, wenn du jetzt sagst so, oh ja, ihr habt ja leicht reden, ihr habt ja so viel Geld und ihr könnt euch ja alles leisten. Vielleicht hilft dir nochmal dieser folgende Gedanke zum Abschluss. Geld ist immer da. Wenn du etwas wirklich willst, dann ist etwas nicht zu teuer. Weil du kommst mit jedem Auto von A nach B, du kommst smart von Hamburg nach München, kommst du in Ferrari, in Lamborghini und Bugatti, ja, es ist nur das Gefühl, wie du dahin kommst. Und das andere ist, du kannst auch zu Fuß gehen, aber es wird ein langer und erschwerlicher Weg und ich empfehle dir, vielleicht in ein Vehikel zu investieren, egal welches das ist, aber schau dir wirklich, was dir fehlt und wie du am schnellsten zu dem hinkommst, wo du eigentlich hin möchtest.
Mhm. Ja, hast schön gesagt. Und an dieser Stelle auch wirklich mit sehr schönem Gewissen, mit sehr gutem Gewissen ein Pitch, dass wenn du dich bei uns bewirbst, also ob das jetzt für mein Mentoring ist, für das Flow State von Christian oder für die Close-Ausbildung von dir, ethisches Verkaufen, bei uns bist du ein Mensch, bei uns wirst du nicht geclosed, weggeclosed, sondern bei uns kriegst du wirklich das, was du verdienst, und zwar Aufmerksamkeit in erster Linie mal und Präsenz. Und ich glaube, damit sind wir wirklich auch einzigartig und deswegen auch so erfolgreich mittlerweile immer mehr. Und ich glaube, dass das auch nachziehen wird. Ich glaube, wir sind jetzt gerade am Anfang einer komplett neuen Bewusstseins-Evolution.
Ja.
Der ein oder andere könnte jetzt sagen, wir sind von Spiral Dynamics orange zu grün zu gelb jetzt.
Ja.
Oder wo wir die schönen kapitalistischen Werte behalten, aber auch gucken, so hey, eben, wie kann man das Ganze auch auf menschlicher Basis machen, das Gemeinschaftliche, und sozusagen diese Synergie bilden auf systemischer Ebene, auf energetischer Ebene das Ganze zu sehen. Und ich merke das einfach auch bei unseren Kunden, ich sehe das auch bei unseren Trustpilot-Bewertungen, ich sehe, dass wir da auf dem richtigen Weg sind. Wir wachsen sehr kontinuierlich, aber jetzt eben auch nicht irgendwie so super radikal, weil eben immer sehr schneller Wachstum ja dann auch wieder mit diesen Kompromissen einhergeht, und lieber Leverage, lieber gucken, hey, wie können wir alle mehr? So.
Mhm.
Und das ist super schön, und Ich bin gespannt, wo die Reise noch hingeht mit dir. Ich meine, du hast jetzt ja auch eine super schöne Domain dir gesichert.
Ja, closerausbildung.com, aber auch ethical-closing und dann .de, da kannst du auch gucken. Aber Closerausbildung, wir machen sie jetzt auch gerade schön.
Ja, machst du sie schön. Ja, das ist natürlich jetzt auch wieder, gell?
Ah, ich mag ja sowas, ne? Das Ästhetik. Sind so Sachen, ja, das liebe ich dann auch da rein zu investieren. Also ich liebe es, Geld auszugeben, ja. Agenturen mir einzukaufen und ich verhandle auch nicht mehr über den Preis, weil ich einfach sage, ne, ich will nicht über den Preis verhandeln. Ich will, dass wenn du mir hier die volle Summe gibst, dass ich auch darüber hinaus alles bekomme. Und wenn ich irgendwas will, sagen die sofort ja. Die schieben mich immer vor allen anderen Kunden.
Du bist ja auch immer der beste Kunde. Das ist das, was ich immer wieder merke. Ja. In den Restaurants, in denen ich hier regelmäßig esse.
Die lieben dich.
Das ist schön. Das ist schön, ja.
Die sehen dich schon von Weitem.
Ja. Und I love it. Also wie gesagt, Leute einladen, allgemein so, dieses Verständnis dafür, Aufwärtsspirale. Und ich war lange auch nicht da. Also ich komme aus sehr schlechten Verhältnissen tatsächlich sogar, obwohl ich in der Schweiz aufgewachsen bin, war bei uns das Geld immer sehr knapp. Meine Mutter war alleinerziehend und mein Vater hat zum Beispiel, und das ist zum Beispiel noch zum Abschluss vielleicht, der hat auch damals nie gerne Alimente bezahlt.
Ja.
Und wenn ich jetzt zum Beispiel daran denke, wenn ich jetzt eine Frau hätte und das würde nicht funktionieren und wir hätten ein Kind, ich würde nicht dieses Minimum an Alimenten bezahlen. Ich würde gucken, dass die Frau alles hat, was sie braucht, um das geilste Gefühl in sich zu haben, wie Erich Fromm sagen würde, der Honig, die Süße des Lebens zu erfahren und das Kind dann entsprechend auch noch süßer das Leben erfahren kann.
Ja.
Aber um das eben wirklich zu kriegen, um auf dieses Level zu kommen, das hat einige Jahre gebraucht. Also ich will nicht sagen, dass ich heute hier wäre ohne ganz viele Struggles und Hindernisse und mittlerweile wahrscheinlich auch sechsstellige, siebenstellige Verluste, die ich auch gemacht habe.
Oh ja, ich auch. Dazu. Ja, und das ist das Schöne, wenn wir einfach mal verstehen, dass Geld kommt und geht, aber ich habe immer das Vertrauen, dass ich jederzeit und dieses Vertrauen habe ich, weil ich diesen Skill verkaufen kann. Ich weiß, dass wenn ich morgen alles auf Null gesetzt ist und du mir alles nimmst, ich weiß, wie Geld funktioniert und ich kann mich hinsetzen und einfach wieder verkaufen und ich werde innerhalb von kürzester Zeit vielleicht sogar noch besser dastehen, weil ich einmal aufgeräumt habe. So,
und das zeigt auch die Evidenz. Also Lottogewinner, die direkt wieder broke sind oder sogar verschuldet, und Millionäre, die broke waren, Ray Dalio, ein sehr gutes Beispiel.
Oh ja.
Und dann wieder noch mehr verdient haben als denn je. Also das kann man auch gar nicht mehr bestreiten, dass es so ist. Und wer das immer noch jetzt an diesem Punkt nicht glaubt, der muss wahrscheinlich doch zuerst mal Glaubenssatzarbeit machen. Ja. Oder halt einfach genau dort bleiben. So,
genau.
Das ist ja das Schöne. In dem Bereich ist das Leben ziemlich fair. So, man kriegt immer genau das, was man entsprechend auch glaubt zu kriegen.
Ja, das stimmt. Und das ist das, was Angst macht, gleichzeitig so schön ist, du hast das Leben selbst in der Hand. Also auch wenn es jetzt gerade noch nicht so ist auf deinem Konto, wenn du es jetzt anguckst und denkst, das ist eine bittere Enttäuschung. Dann trenne dich erstmal davon und sag erstmal Danke überhaupt zu deinem Geld. Fang an, dem Danke zu sagen. Sag Danke, wenn es geht und sag Danke, wenn es kommt. Weil dann fühlt es sich auch jederzeit willkommen. Weil ein Gast, den du, wenn der geht, du den anschreist, warum gehst du jetzt? So, oder dich dann anstellst, wenn der geht, dann will er nicht nochmal wiederkommen. So, ne? Wenn der Gast aber ausgeladen wird, voller Herzlichkeit und voller Liebe, dann kommt er das nächste Mal auch ganz gerne wieder zu dir und denkt sich, hey, ich bleib vielleicht nochmal ein bisschen länger.
Aho. Danke fürs Gespräch, Susanne. Hat Spaß gemacht.
Finde ich auch. Danke
dir. Viel Spaß in Vietnam.
Ich freue mich.
Wir sehen uns bald wieder.
Auf jeden Fall. Bis dann, Misha.
Hey, bevor du jetzt abhaust, eine wichtige Frage. Hast du durch diese Episode in irgendeiner Weise Mehrwert für dich generieren können oder hat sie dich unterhalten oder zu neuen Erkenntnissen gebracht? Dann tu mir einen Gefallen und gib mir 15 Sekunden deiner Zeit und bewerte den Chainless Life Podcast jetzt in deiner App mit einer 5-Sterne-Bewertung. Ob das Apple Podcasts, Spotify oder eine andere App ist, spielt keine Rolle, aber dein Support zählt, denn Support ist kein Mord. Ich bedanke mich jetzt für jeden, der sich diese 10 bis 15 Sekunden genommen hat und wenn du mehr über unseren heutigen Gast, über mich oder The Chain is Life erfahren möchtest, dann check auch unbedingt die Links in den Shownotes ab. Besten Dank und wir hören uns nächste Woche wieder. Dein Mischa. Peace.